Und die Sänger haben gesungen, näher mein Gott zu dir. Ich hoffe, dass das aller unser Wunsch ist, dass jeder, der hier heute sich eingefunden hat, dass es auch sein Wunsch möchte sein. Dazu kommen wir ja zusammen, um von unserem Heiland zu lernen, ihm die Ehre zu geben und ihm zu danken für das wunderbare Werk, was er vollbracht hat, nämlich den Erlösungsplan. Und wie wir auch gehört haben in der Vorlesung, durch sein Blut, Geschwister, sind wir gereinigt, geheiligt und haben dieses Vorrecht, uns nach seinem Namen zu nennen. Aber dieses Vorrecht, nicht allein das Vorrecht, sondern wir haben auch eine große Verantwortung. Denn es heißt, wer da sagt, dass er in ihm bleibe, der soll auch wandeln, wie er gewandelt hat. Und das sind wir gemeint, alle, die sich nennen nach seinem Namen. Nun, heute möchte ich über ein Thema sprechen. Und zuerst möchte ich uns ein Zeugnis vorlesen. Was ein heidnischer Redner unter der Regierung, der Regierungszeit Kaiser Hadrians, den Christen ausstellte. Und wir leben ja auch in einem christlichen Land. Und das heißt, wir sind Christen. Aber ob wir alle Christen sind, das hängt von einem jeden persönlich ab. Diese Antwort muss jeder persönlich für sich vor Gott verantworten. Und er sagt so, die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denen, die sie unterdrücken und machen sie zu ihren Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen sind rein und ihre Töchter sittsam. Ihre Männer gehen keine unrechtsmäßige Ehen ein und enthalten sich aller Unreinheit. Wenn sie leibeigene Frauen oder Kinder besitzen, dann überreden sie diese aus der Liebe heraus, die sie zu ihnen haben, Christen zu werden. Und wenn sie Christen geworden sind, dann nennen sie sie ohne Unterschied Brüder. Sie lieben einander. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Sie retten die Weisen vor denen, die ihnen Gewalt antun. Wer hat, gibt dem, der nicht hat, ohne Murren. Wenn sie einen Fremden sehen, nehmen sie ihn auf und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht nach dem Fleisch Brüder, sondern nach dem Geist und in Gott. Wenn jemand unter ihnen arm und bedürftig ist und sie keine Nahrung übrig haben, dann fasten sie 2 oder 3 Tage, um ihn mit dem Nötigen versehen zu können. Sie gehorchen den Geboten ihres Messias gewissenhaft. Jeden Morgen und jede Stunde loben und danken sie Gott für seine Güte. Alles Schöne in der Welt rührt von ihnen her. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern nehmen sich in Acht, dass sie von niemandem bewirkt werden. Das ist in der Tat ein neues Volk und es ist etwas Göttliches in ihnen. Nicht wahr, ein schönes Zeugnis? Das hat man ausgestellt den ersten Christen, die zu jener Zeit waren. Nun möchte ich heute über ein Thema sprechen und habe es überschrieben mit der Überschrift des Christen Berufung. Von dem Zeugnis, was wir hier gelesen haben, haben wir gesehen, dass sie laut ihrer Berufung so lebten, dass die Welt es sah. Sogar die Heiden, die Christen verfolgt haben. Und hier steht ein heidnischer Redner, der hat das Zeugnis vor dem Kaiser ausgestellt, wer die Christen sind. Und es gibt viele solche Zeugnisse, wo ausgestellt wurden den wahren Christen. Ich lese zwei Bibelstellen. Das erste, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21. Und hier heißt es: Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Und dann noch eine Bibelstelle in 1. Johannes Kapitel 2. Und hier den 6. Vers. Wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Diesen Vers möchte ich nochmal lesen nach einer anderen Übersetzung, nämlich die Übersetzung von Neue Genfer Übersetzung. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also sehen wir diese beiden Verse, was ich gelesen habe, beide Bibelstellen, die erinnern uns oder weisen darauf hin, wie unser Wandel, unser Leben aussehen muss, wenn wir uns bekennen als Jesu Nachfolger. Und das ist wirklich so wichtig, dass jedes Kind Gottes, der bekennt, dem Heiland nachzufolgen, dass er dieses in Wirklichkeit auch auslebt, damit das Wohlgefallen Gottes auf ihm ruhen kann. Nun, wir wissen, in der Apostelgeschichte, da lesen wir von der Gemeinde zu Antiochia. Da wurden die Jünger als Christen genannt. Sicherlich hat man es an ihrem ganzen Benehmen, an ihrem Wandel, an ihren Taten, an dem, wie sie sich unter den Leuten aufgehalten haben, an dem allem konnte man sehen, dass sie wirklich so lebten wie Christus, wie sie verkündigten Christus und sie lebten auch nach dieser Lehre. Und deshalb auch das Zeugnis, die Menschen sahen es und stellten ihnen dieses Zeugnis aus. Der Apostel Paulus sagt auf einem Platz zu den Korinthern: Wir sind ein Brief Christi, der gelesen wird von allen Menschen. So haben auch zu jener Zeit die Menschen an den Kindern Gottes, an den Christen, gelesen. Das heißt, ihr Wandel, ihr Leben hat wirklich gezeigt, wer sie sind. Das nicht ein leeres Bekenntnis war, sondern dass sie in Wirklichkeit den Christus, den sie gepredigt hatten, dass sie auch nach seinem Ratschluss, nach seinem Willen gelebt haben. Ihre Gesinnung war wie die Gesinnung Christi. Wir lesen in Philipper Kapitel 1, Kapitel 2, lasst uns mal aufschlagen, Philipper Kapitel 2, wie die Gesinnung Christi war. Dort wird es uns gezeigt. Ganz kurz, Kapitel 2, ab 3. Vers. Nicht tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Andern ist. Das haben diese Christen bewiesen und die Welt hat es gesehen. Die Frage ist, wenn man uns betrachtet, eigentlich, ich muss die Frage an mich stellen, Wenn die Welt mich anschaut, wenn Gott mich anschaut, wird er auch dieses Zeugnis mir geben können. Und diese Frage sollten wir alle an uns selbst stellen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohlend göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Diese Stellung haben die Apostel eingenommen, nachdem Herrn Jesus, wo er Abschied genommen hat. Er hat sie gelehrt, wie sie wandeln sollen. Er hat sie belehrt und hat ihnen gesagt, so sie in ihm bleiben, so seine Worte in ihnen bleiben, können sie bitten, was sie wollen. Dass hier schon auf dieser Erde, diese Privileg, aber auch das ewige Leben werden sie haben. Und die haben es in Wirklichkeit aufgenommen, angenommen und haben es auch ausgelebt. Sie haben so gelebt, so wie der Herr Jesus sie gelehrt hat. Wenn man heute würde fragen, Geschwister, einen Ex-Beliebten und fragen, bist du ein Christ? Wie würde die Antwort sein? Vielleicht wird einer so sagen und denken, ja, wieso stellst du diese Frage? Selbstverständlich, ich bin ein Christ, ich bin getauft worden als Kind, ich bin christlich erzogen, ich gehe in die Kirche, ich zahle regelmäßig die Kirchensteuer und so weiter und so fort. Mancher wird es sich vielleicht beleidigen und wird sagen, wieso stellst du mir solch eine Frage? Und wird es sich beleidigen. Aber Geschwister, der Tag des Herrn, wenn einstens der Heiland kommen wird, um einem jeden seinen Lohn zu geben oder das Gericht zu halten, dann wird es offenbar werden, wie ein jeder gelebt hat. Wie ein jeder gelebt hat. Dann werden wir sehen, dann wird der Herr einem jeden nach dem vergelten, wie er gelebt hat bei Leibesleben. Das Wort Gottes sagt uns, an jenem Tag, wenn Gott die Welt richten wird, dann wird das Feuer klar machen und offenbaren. Wenn wir lesen in Korinther Kapitel 3, lass uns mal ausschlagen, 1. Korinther Kapitel 3, Korinther Kapitel 3, Vers 13. So wird eines jeden, jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer offenbaren. So dass an jenem Tage wird alles offenbar werden. Hier können wir auf dieser Erde, wir können vor Menschen uns gut hinstellen. Wir können einen äußerlichen Schein haben und diesen äußerlichen Schein weitergeben. Aber vor Gott, vor dessen Augen wie Feuerflamme sind, bleibt nichts verborgen. Und an jenem Tag, wenn er erscheinen wird und wenn er einem jeden den Lohn geben wird, dort wird das Feuer alles offenbaren. Wie der Apostel hier beschrieben hat, das Feuer wird's zeigen. Wird jemand das Werk verbrennen, heißt es, so wird er den Schaden haben. Wird es bestehen, so wird er dafür belohnt. Und deshalb ist es für die Christen so notwendig, für Kinder Gottes, dass wir also solche Werke tun, die auch der Heiland getan hat und wie auch die Apostel es gemacht haben. Nun, wozu sind die Christen überhaupt berufen, wenn wir diese Frage nehmen? Und wir als Kinder Gottes, wozu sind wir berufen? Gewiss doch dazu, um Jesu Leiden und Jesu Leben einer dunklen, finsteren Welt, Menschen, die in Finsternis leben, ihnen Jesu Eigenschaften zu offenbaren. Jesu Liebe zu offenbaren, ihnen den Weg zu zeigen, dass sie zu Gott kommen. Denn ohne Licht wird nichts sein. Wenn in der Dunkelheit, sagt das Wort Gottes, da tappen wir dahin und wissen nicht, wo wir hintappen. Aber wer das Licht hat und wer im Licht wandelt, der kann auch den anderen ein Segen sein, indem er dieses Licht, was er hat, gebraucht, um den anderen den Weg zu zeigen. Und so sehen wir, dass, wie wir gelesen haben in der Vorlesung, in Kapitel 2, in Petrus möchte ich lesen, zwei Verse, Kapitel 2, Vers 22 und 23. Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das ist unser Textwort. Welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden. Welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellt es aber dem anheim, der da Recht richtet. Und wie schon gesagt, sind wir Jesu Nachfolger, dann sind wir berufen, wie der Apostel hier sagt, dazu sind wir berufen, dass wir Christi Wandel, Christi Lehre hinaustragen in eine Welt, die in Dunkelheit ist. Wo der Heiland geboren ist, der Prophet hat gesagt, das Land, das im Finsternis liegt, im Land ist ein großes Licht erschienen. Jesus kam als Licht in die Welt, aber Jesus hat auch zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir in seine Fußstapfen getreten sind, wie hier der Apostel sagt, dass wir sollten seinen Fußstapfen treten, in seine Fußstapfen getreten sind, dann sind wir auch verpflichtet, dieses Licht weiterzutragen, dass Menschen gerettet werden. Geschwister, was gibt es Teures, was gibt es Wertvolleres als eine Menschenseele? Der Mensch wird alles dahin geben. Wie schon der Seelefeind gesagt hat, wo Hiob versucht wurde, dort hat er gesagt, also zu Gott, nimm ihm mal alles weg und du wirst sehen, er wird dir ins Gesicht absagen. Denn ein Mensch für sein Leben lässt er alles. Und wie viel mehr, Geschwister, für uns, für das ewige Leben, für das, was Christus uns gebracht hat, zum Es zu bewahren, zum Es zu erhalten, wie viel mehr ist das notwendig, dass man hier in Wirklichkeit alles daran legt, um diese Seligkeit zu ererben. Nun, Jesus sagte auf einer Stelle, sagt er so, wer mir dienen will, der folge mir nach. Wenn wir in die Nachfolge Jesu getreten sind, wenn wir in seine Fußstapfen getreten sind, dann sollten wir immer hören. Im Alten Bund ist eine Bibelstelle, dort heißt so, und die Stimme, die du hörst, die das spricht, dies ist der Weg, den gehe, diesen und sonst keinen. Das heißt, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern Gott ruft uns zu, das ist der rechte Weg. Und so sagt auch Jesus, wenn wir in seine Nachfolge getreten sind, dann sollten wir auch ihm nachfolgen. Das heißt, der folge mir nach. Und das, Geschwister, was das Wort bedeutet, nachfolgen, ich glaube, da brauche ich keinen großen Kommentar machen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, die ganzen Briefe sind damit, auch der Heiland hat immer wieder gesagt, wie eines Nachfolgers Leben, wie es aussehen soll. Das heißt, wenn wir Jesu nachfolgen wollen, dann müssen wir auch wissen, wie er gelebt hat. Dann müssen wir wissen, seine Tugenden. Dann sollten wir auch wissen, also sein Charakter, sein Benehmen unter den Menschen. Und das finden wir nur allein in diesem Wort. Wenn wir es mit Gebet lesen und Gott bitten, dass Gott uns möchte, seine Geheimnisse offenbaren, dass wir es so recht verstehen, aber auch gleichzeitig uns die Gnade geben, dass wir imstande sind, das Gelesene auch ins Leben zu übertragen und ausleben, dann wird der Herr uns gnädig sein und er wird es uns in Wirklichkeit auch gelingen lassen. Aber oftmals stellt sich die Frage, Geschwister, ist es wirklich möglich, so zu leben? Können wir ein Leben führen, das wirklich so vor Gott wohlgefällig ist? Ich will nicht sagen, ein ganzes sündenfreies Leben, obwohl das Wort Gottes das sagt, bezeugt und sagt, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Aber es ist manchmal so schwer anzunehmen. Und manchmal wird man beschuldigt, wenn man dieses Wort sagt. Aber wir kennen nicht anders, das steht in der Bibel. Und wer das sagt, hat der Johannes gesagt, wie wir gelesen haben in unserem Textwort, dass er ihm nachfolgt, der soll auch so leben. Oder wie ich in der Genfer Übersetzung gelesen habe, also der ist verpflichtet, so zu leben, wie er gelebt hat. Das meint nicht, wir sind vollkommen wie Gott. Das meint nicht, wir haben diese Macht, diese Kraft, was er hat, dass wir überall gegenwärtig sind, dass wir alles den Menschen Herzensgedanken wissen, sondern das meint, dass wir einfach so leben, dass Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen kann. Und es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn die Liebe Gottes in unseren Herzen ist, dann ist es doch so selbstverständlich, jeden Gegenstand, den jemand lieb hat, der bemüht sich, diesen Gegenstand nicht zu beleidigen, vor dem so leben, dass er ihn nie beleidigt, dass er immer mit ihm zufrieden ist. Und wenn wir Gott lieben, wenn die erste Liebe, wo gesagt wurde auch hier am Sonntag, wenn diese erste Liebe in unseren Herzen ist, dann werden wir auch wirklich so leben. Nachdem, es heißt in Titus 2, lasst mal uns aufstehen, Titus aufschlagen, Titus 2, Verse 11 und 12. Ja, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Und hier heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und sichtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Liste und sichtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Und wer diese Gnade Gottes in Anspruch nimmt und es wirklich ernst meint mit seinem Seelenheil, den wird der Herr bewahren, nicht aus eigener Kraft. Ich weiß, dass ich nichts bin, das hat der Apostel Paulus auch gesagt. Der hat sogar so ausgesprochen, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in ihm. Also der Christus, der in ihm lebt, der vollbringt die Werke, genauso wie der Heiland gesagt hat. Wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt doch den Werken, denn der Vater, der in mir ist, der vollbringt die Werken. Genauso sollten wir diese Gesinnung haben und Christus das anvertrauen, dass er die Werke vollbringt, wenn wir von Herzen dabei sind. Geschwister, wir haben gehört, was für ein Zeugnis er gegeben hat, und er hat gesagt, jede Stunde, jeden Morgen loben Sie und preisen Gott für seine Güte. Und sie, gewissenhaft, erfüllen sie alle Gebote des Herrn. Und wenn die Gebote des Herrn uns begleiten, dann sind sie immer vor Augen. Und was auch immer kommen mag, wenn es noch so schwer ist. Aber der Geist Gottes ermahnt uns. Und wir werden dazu befähigt sein, durch die Gnade Gottes, dass wir das Übel, was der Seelenfeind haben will, das wir tun sollen, dass wir das einfach überwinden. Und so leben wir ein sündenfreies, Gott wohlgefälliges Leben. Es ist möglich, Geschwister. Gott fordert nichts, was unmählich ist von seinen Kindern, sondern sonst wäre er ein grausamer Gott. Wir sollten sein, Geschwister, wie Jesus Christus auch war. Von Jesus lesen wir, wenn wir nehmen im Hebräerbrief, und da heißt es, lasst uns mal aufschlagen, Hebräer Kapitel 7, Hebräer Kapitel 7, den 26. Vers. Denn einen solchen hohen Priester sollten wir haben, der da wäre heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und Hirten der Himmel ist. Ich möchte die Betonung legen, von den Sündern abgesondert. Das will Gott haben, wie Jesus Christus. Er war von den Sündern abgesondert. Aber wenn wir lesen, Geschwister, das Wort Gottes tut sich nie widersprechen. Er hatte Gemeinschaft mit den Sündern. Er war unter ihnen. Er suchte solche Plätze auf, um ihnen zu helfen. Aber ihre Werke, ihre Taten, das sinnliche Wesen, da war er abgesondert. Das hat er nicht mitgemacht. Und so sollten wir auch sein. Wir sollten abgesondert sein. Und nicht allein das, dass wir sind abgesondert in diesem Sinne, sondern wir sollten auch in Wirklichkeit die Taten oder die Werke, was die Sünder tun, wir sollten an denen nicht teilnehmen. In der Vorlesung, Geschwister, haben wir gelesen, Petrus, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 15 und 16, möchten wir nochmal zurückkommen. Und hier hat er so gesagt, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 15 und 16, sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Wenn es heißt, wir sollten gleich sein, wie Jesus war, der war abgesondert. Geschwister, wenn wir heilig sein sollen in allem unserem Wandel, dann müssen wir abgesondert sein. Gott hat schon zum Volk Israel gesagt, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, ein abgesondertes Volk. Er hat das Volk Gottes von allen anderen Völkern abgesondert, indem er ihnen ein heiliges, reines, zu jener Zeit ein Gesetz gegeben hat, das sie erfüllen konnten. Denn er hat ihnen Gebote gegeben, was immer das äußerliche Leben anbelangt. Verschiedene Waschungen und ihre Haltungen, wie sie sein sollten unter den Heiden. Und die Heiden werden Zeugnis geben, ei, welch ein Volk ist doch das, welche gute Gesetze haben sie. Sie werden sich wundern. Nun, Geschwister, Heide ist es im geistlichen Sinn und die Gnade Gottes befähigt seine Kinder, in Wirklichkeit auch so zu leben. Wenn wir von ganzem Herzen zu Gott kommen und ihn bitten, dass er möchte mit uns sein, dass er möchte uns segnen und uns helfen, dass wir dem nachkommen, was eigentlich das Wort Gottes von uns fordert. Wie er auch sagt, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Hier gibt es keine Ausnahme, sondern in allem, eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So sehen wir, das ist die Forderung Gottes und so sollten wir auch leben. Und doch wird oft die Frage gestellt, ja, ist das möglich, wie ich schon gesagt habe, kann man so leben? Ich habe das letzte Mal, wo ich hier war, erwähnt, ein Beispiel von einem Bruder und wie er hat sich in die Reihe gestellt und wollte Bier trinken. Und da kam ihm der Gedanke, plötzlich, wenn der Herr wird jetzt erscheinen, unter welcher Gesellschaft wird er mich finden? Und so, Geschwister, wird oft die Frage gestellt, ist das eine Sünde, ist jenes eine Sünde, ist Tanzen Sünde? Ist Theatersende, ist Kinosende und so weiter. Und Spielhalle oder diese Dinge, Trinkhalle, wenn man dahin geht, ist das eine Sünde. Aber was ist der Brief sein? Der Apostel Paulus schreibt den Korinther und sagt, alles was ihr tut, ob ihr esset oder trinket, oder alles was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Nun können wir jetzt prüfen, wenn ich solch einen Platz aussuche, wird Jesus mitgehen? Wird es zu seiner Ehre sein? Kann ich dort in Wirklichkeit als ein Licht vor den Menschen sein? Werden sie sehen, dass hier ist ein wahrer Christ, der in die Nachfolge Christi getreten ist und der in Wirklichkeit ein Vorbild, ein Beispiel ist und der so wandelt, wie sein Meister gewandelt hat? Das ist die Frage, das ist der Briefstein. Wenn es zur Ehre Gottes ist, wenn Christus auch mitgehen kann, wenn wir gewissen, dass der Segen Gottes ruht auf unserem Gang, dort wo wir hingehen, auf unsere Worte, die wir sprechen, aus unserem Benehmen, das wir zeigen und alles das, wie wir gelesen haben, in allem unserem Wandel, dann können wir getrost sein, dass es zur Ehre Gottes ist. Wenn aber ein kleines Fragezeichen ist, dann lasst uns wirklich aufmerksam sein und den Willen Gottes erflehen, dass er uns möchte das Rechte zeigen, was wir tun sollen. Dann wird es in Wirklichkeit zu seiner Ehre sein. Nun, ein anderer Punkt, was in Wirklichkeit auch für das Volk Gottes sehr notwendig ist, das ist unser äußerliches Erscheinen. Wir lesen von Johannes, dem Täufer. Es wird von ihm gesagt, wir lesen, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Johannes lebte gewiss in einer anderen Zeit. Johannes hat mit der Äußerlichkeit vielleicht nicht so viel zu kämpfen gehabt, wie wir heute haben. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, wo alles ist weit, weit fortgeschritten, aber auch die Sünden. Und so sehen wir, von ihm lesen wir, es war eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Dort steht es nicht, es ist ein Prediger und predigt, sondern er wird genannt eine Stimme. Das heißt, so viel an ihm predigte alles. Die Menschen hörten nicht nur seine Stimme, sondern sie sahen ihn, sie sahen sein Handeln, sie sahen sein Benehmen, sie sahen den Ernst Gottes in seinen Predigten. Sie sahen aber auch die Einfachheit in seiner Kleidung. Wir wissen, das Wort Gottes berichtet und sagt, seine Speise war wilder Honig und Heuschrecken. Seine Kleidung war von Kamelshaaren. Also nach jener Zeit das Allereinfachste hatte er getragen und hat sich so benommen, dass er in allen Dingen konnte ein wirkliches Vorbild sein. Das ist die Erwartung Gottes von uns, von den Christen, von den Kindern Gottes, die sich bekennen zu Jesu, die unser äußerliches Erscheinen, das zeigt, was im Herzen ist. Jesus sagt auf einer Stelle, dann hat er gesagt, wo die Jünger haben die Frage gestellt, wer gesagt hat, was zum Mund eingeht, verunreinigt den Menschen nicht, sondern was ausgeht vom Mund, das verunreinigt den Menschen. Lass uns mal ausschlagen, Markus, Kapitel 7. Evangelium Markus, Kapitel 7, 21 und 23, bis 23. Vers. Und hier sagt der Heiland, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord und dergleichen. Aber auch dann geht es weiter und heißt Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Ich möchte diese zwei Wörter, Hoffart, Unvernunft. Manchmal kommt der Gedanke, ist das vernünftig, wie die Kleidung oder das äußere Erscheinen aussieht bei denen, die sich Christen nennen. Ich meine im Allgemeinen. Ich lese jetzt einen Auszug von der Abendzeit, von jener Zeit, wo die Mode noch nicht so weit war. Aber gewöhnlich ist es so, man möchte dem Lauf der Zeit nachkommen. Und da ist auch die Mode. Und auch dieser Mode möchte man nachkommen. Aber hört mal, was jemand schreibt von den Riedern über das. Das ist aus der Posaune, 1897. Da stellt sich solch eine Frage: Warum wird dasjenige, was nicht nötig ist und was den Leib nicht vor Kälte und Bläse schützt, angelegt? Ist es nicht darum, um den Augenlust und den Stolz zu befriedigen? Und wird nicht gerade der Tag, der besonders beiseite gesetzt ist für den Dienst des Herrn, dazu gebraucht, um den Stolz im Herzen zu befriedigen? Um die Wahrheit von diesem zu sehen, braucht man nur einen Blick in Tausende von Familien zu tun, in den Wochentagen, und dann dieselben Personen anzuschauen am Sonntag in der Kirche, und der Beweis von obigen wird einem jeden klar sein. Und es wird schwer sein, diejenigen, die sich Christen nennen, von denen, die diesen Namen nicht beanspruchen, zu unterscheiden. Dem Äußeren nach. Doch ich höre jemand sagen, ich glaube, es ist recht, mich zu schmücken, so viel wie mir möglich ist. Zu diesem sage ich ein herzliches Amen, vorausgesetzt, der rechte Schmuck ist gemeint, der von Gott kommt. Diesen soll und muss ein Christ haben. Ja, ich sage, der wahre Christ hat ihn, aber der Schmuck der Welt soll und kann ein Christ nicht tragen. Und dann noch etwas dazu. Ist es nicht oftmals der Fall, dass gerade diese, die dem Stolze frönen, sich so bekleiden, dass oftmals keine Scham und Zucht sich mehr zeigt? Das war in jenen Tagen. Geschwister, ich kann mich gut erinnern, wo wir noch in jenem Land waren. Wenn da irgendwas war, wenn man vielleicht einen Film gesehen hat, wo von Westen her, und da hat man sich geschämt, hat gesagt, wie kleiden sie sich. Heute ist es gang und gäbe. Aber Geschwister, Kinder Gottes sollten doch daran denken. Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Das soll uns immer wieder begleiten. Ich will nicht viel sagen. Jeder, der aufrichtig Gott dienen will und der in Wirklichkeit das Wort Gottes betrachtet, der weiß die Regel, wie es einem Kind Gottes ansteht, wie sich zu kleiden, wie unser äußerlich Aussehen sein muss, dass es angenehm ist vor Gott und Menschen. Und das ist, was der Bruder geschrieben hat von jener Zeit. Nun aber, wie ist es bei uns? Dieser Auszug zeigt doch, dass immer von jeher war diese Frage immer eine Frage, wo immer verschiedene Meinungen, über das wurde vieles diskutiert. Manche behaupten so, manche anders. Wir haben gehört, er sagt, nun höre ich jemand sagen, ich darf mich doch schmücken, so viel ich will. Ja, sagt der Amen dazu, aber mit welchem Schmuck? Was sagt der Apostel Petrus? Sondern von den Frauen redet. Aber Geschwister, das ist anwendbar für alle, für uns Männer genauso. Der Schmuck soll nicht äußerlich mit Haarflechten, mit Gold, mit köstlichen Kleidern anlegen, sondern der inwendige Mensch, dieser Schmuck, und das meint auch dieser Schreiber, wenn dieser Schmuck ist, was war Jesu Schmuck? Jesus hat gesagt, lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn ihr dieses annimmt und dieses lernt und in eurem Leben beweist, dann werdet ihr glücklich sein. wenn wir von ihm lernen, das war sein Schmuck, den Willen seines Vaters zu erfüllen, so zu leben, dass er Masse ging hinter ihm nach. Was hat die Menschen angezogen? Der innerliche Schmuck, seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine, ja, sein Umgang mit den Menschen. Aber ich glaube auch, im Äußerlichen ist er nicht so aufgefallen, dass er hätte als der Sohn Gottes, als ein Prophet, als der Messias, dass er hätte etwas getragen, dass er von allen Menschen war anders, dass sie ihn erkennen sollten. Wir haben auch gelesen an dem Zeugnis, aber weil sie anders waren und weil sie so lebten, aber sie stellten es nicht zur Schau. Sie hatten es nicht gern, dass die Menschen es sehen sollten, sondern sie hatten es verborgen. Das war ihr Alltag, das war ihr Leben und das war auch Jesu Leben und so sollten auch wir. Johannes sagt auf einer Stelle, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Denn was ist in der Welt? Augenlust, hoffärtliches Leben und dergleichen. Und das wird nicht bestehen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, sei der weiter, der bleibt in Ewigkeit. Also wir sehen, wenn es heißt, wir sollten abgesondert sein, dann heißt es von diesen Dingen. Wir sollten wissen, ob wir wohl. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Übel. Das war seine Sorge und das will er seinen Kindern geben. Geschwister, die Apostel haben es befolgt. Der Apostel Paulus konnte sagen, folget mir, seht auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbild. Wenn es wirklich so ist, dann können wir sagen, Geschwister, die Apostel haben es ausgelebt und die, die wollen auch, und Gott will, dass auch wir, die wir in seine Fußstapfen getreten sind, sollten auch so wandeln. Wenn die Apostel, wenn es für sie möglich war, durch die Gnade Gottes, dann wird es auch für uns möglich sein. Nun, in dieser Hinsicht möchte ich noch dazu fügen, ja, also Christi Schmuck war Sanftmut, Demut, das haben wir von ihm gesehen. Und das soll auch unser Schmuck sein. Nun noch etwas. Jesus hat gesagt, ihr sollt das Licht der Welt sein. Ich habe das schon erwähnt. Und er erwartet auch, dass seine Kinder, die ihm nachfolgen, die sollten auch, wie wir gelesen haben, die sollten auch so gesinnet sein, wie er ist und sollten in seinen Fußstapfen nachfolgen. Jesus war das Licht der Welt. Jesus hat das Licht gebracht und hat die Menschen zu Gott geführt, dass die Menschen sollen das ewige Leben erlangen. Und so sollten auch wir gesinnet sein. Und wie die Apostel, wie ich schon gesagt habe, die haben so gelehrt, so wie es der Heiland ihnen, weiß der Heiland, wie er es erwartet hat. Von uns erwartet der Heiland nicht etwas außergewöhnlich, etwas, was nicht möglich ist. Wenn es möglich ist, Gott hat nicht umsonst so gesagt, dass er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich habe diese Bibelstelle schon erwähnt. Wenn es unmöglich wäre, dann würde Gott nicht diese Forderung stellen an seine Kinder und diese Forderung stellen und etwas verlangen, das was unmöglich ist. So sehen wir, also der innerliche Schmuck begleitet mit dem äußerlichen Schmuck, mit der Demut, mit der Herzensdemut, mit der Leutseligkeit, Freundlichkeit, alles dieses miteinander, das beweist, dass wir wahre Nachfolger Christi sind. In dem Fall, wenn wir es auch wirklich so handhaben, so ausleben und die Erwartungen unseres Erlösers, der uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, wie wir auch gelesen haben, in der Einleitung ist, dass wir sollten daran denken, wir sind erkauft mit dem teuren Blut Jesu und der sich selbst für uns dahin gegeben hat. Wenn wir so leben, dann werden wir in Wirklichkeit dem nachkommen. Geschwister, lasst uns so leben, dass unser Bekenntnis dass es möchte übereinstimmen mit dem, was wir bekennen. Wenn wir Christen sind, wenn wir Kinder Gottes sind und bekennen, dass wir seine Kinder sind, dann sollten wir auch so leben, dass wir diesem Bekenntnis nachkommen. Dass uns nicht geht wie dem König von Babylon, Belsatzer. Von ihm lesen wir, dass er wurde gewogen mit der Waage Gottes und zu leicht erfunden. Dort heißt es Mene, Mene, Tekel, Ufersen. Das heißt, gewogen, Geld, zu leicht erfunden. Wenn wir von den Menschen und von Gott angenommen, sie werden uns betrachten, wird uns auch dieses Zeugnis gegeben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wie jenen Christen, den ersten Christen. Wenn ein Zweifel in unserem Herzen ist, dann ist es meine Pflicht, alles das, was Gott mir offenbart, was nicht übereinstimmt mit dem, was das Wort Gottes sagt, dass ich nicht die Frage stelle, das geht zu weit, das ist unmöglich und wir sind Menschen und wir sind Fleisch und Blut. Aber lasst uns eingedenk sein, Gott fordert nichts Unmögliches. Und das, was er von uns erwartet, dazu hat er auch reichlich ausgegossen, seine Gnade, und durch den Heiligen Geist ist uns alles möglich, wenn wir ihn in Anspruch nehmen. Und darum, diese Waage, in welcher wir gewohnt, das ist das Wort Gottes. Wir sollten unser Leben prüfen, ob es übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Wenn es übereinstimmt, dann wohl. Dann werden wir vor Gott wohlgefällig erfunden werden und werden auch diese gewisse Hoffnung haben, dass wenn dieses Leben aufhört, uns das ewige Reich Erbe zuteil wird. Gott möchte es uns schenken, aus Gnaden.